Es ist ein Lebensmittel, was in abgemessenen kleinen Mengen, immer in dosierter Form, zur Ergänzung der Ernährung eingesetzt wird. Also wenn in meinem Essen etwas fehlt, dann soll es das ergänzen. Und dann werden noch Darreichungsformen genannt, dass es eben Pulver, Pillen, Tropfen, sonst was sein kann. Das heißt, die Darreichungsform ist sehr arzneiähnlich, aber die Wirkungsweise definitiv nicht.
Fitmacher, der Gesundheitspodcast der Heimatkrankenkasse.
Ich bin Timo Teichler, schön, dass ihr dabei seid in dieser Folge. Zum Thema Nahrungsergänzungsmittel. Ja, ihr kennt sie, die Brausetablette, die Tropfen, das Pülverchen. Wir reden von Calcium, Magnesium, Vitamintablette, Zink, D3-Tropfen, Lavendel, Eiweiß und was es da noch so alles gibt. Brauchen wir das? Braucht unser Körper das grundsätzlich? Was ist eigentlich genau ein Nahrungsergänzungsmittel und worauf sollten wir beim Kauf achten? Das wollen wir klären mit Angela Clausen, Expertin für Lebensmittel im Gesundheitsmarkt. Sie arbeitet als Ernährungswissenschaftlerin bei der Verbraucherzentrale NRW und ist jetzt in der Folge zu Gast. Hallo, schön, dass Sie dabei sind.
Ja, das freut mich auch. Es ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt und von daher bin ich da gerne immer zu bereit.
Ja, ich glaube, jeder, der jetzt zuhört, hat irgendwie schon mal gemacht oder hat sowas zu Hause, ein Pülverchen, eine Brausetablette, eine Kapsel. Ich glaube, da kann sich keiner von freisprechen, oder?
Nein, also es gibt Zahlen vom Statistischen Bundesamt, wonach 3/4 der Bevölkerung mindestens einmal im Jahr Nahrungsergänzungsmittel kaufen.
Und kann man jetzt erstmal grundsätzlich sagen, ob man sich dabei jetzt schlecht, gut oder mittelmäßig fühlen muss? Also ist das was, was man total verteufelt oder sagt, na, also erstmal so eine grobe Einschätzung geben?
Es kommt immer drauf an. Nahrungsergänzungsmittel sind natürlich eine sinnvolle Produktgruppe, wenn sie der richtige Mensch zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Dosierung und dann natürlich auch noch den richtigen Nährstoff nimmt. Das heißt, sie können sinnvoll sein, aber es ist nicht so, dass es sinnvoll wäre, für die gesamte Bevölkerung ständig Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen.
Hm. Aber vorab erstmal einmal so definiert, was ist denn so ein Nahrungsergänzungsmittel überhaupt? Wie definieren Sie das?
Ich brauche das gar nicht definieren. Es gibt eine gesetzliche Definition dafür. Und danach ist es eben ein Lebensmittel, was schon mal ganz entscheidend ist. Es hat also nichts mit Arzneimittelheilung oder Linderung zu tun, sondern es ist ein Lebensmittel, was in abgemessenen kleinen Mengen immer in dosierter Form zur Ergänzung der Ernährung eingesetzt wird. Also wenn in meinem Essen etwas fehlt, dann soll es das ergänzen. Und dann werden noch Darreichungsformen genannt, dass es eben Pulver, Pillen, Tropfen, sonst was sein kann. Das heißt, die Darreichungsform ist sehr arzneiähnlich, aber die Wirkungsweise definitiv nicht.
Aber wenn ich mich jetzt normal ernähre, dann fehlt mir grundsätzlich erstmal nichts, oder?
Prinzipiell ist das erstmal so, aber es kann natürlich immer Sondersituationen geben, dass zum Beispiel ein erhöhter Bedarf vorliegt, wie wir es beispielsweise in der Schwangerschaft haben oder beim Stillen haben, oder dass beispielsweise mit höherem Alter bestimmte Funktionen nicht mehr so da sind, dass zum Beispiel die Haut nicht mehr so gut Vitamin D herstellen kann mit Hilfe von Sonnenlicht oder bei bestimmten Krankheiten. Oder weil ich gerade eine Diät mache und nicht so viel esse, dann kann es solchen Bedarf geben. Also es gibt verschiedene Situationen. Es kann auch einfach sein, beispielsweise, dass ich überhaupt keine Milchprodukte esse. Dann könnte es sein, dass in meinem Essen Kalzium fehlt. Das muss man sich dann mal ganz gezielt angucken und dann entsprechend den Schluss ziehen. Es kann mal sinnvoll sein, Kalzium zu ergänzen. Grundsätzlich gilt es zum Beispiel für Menschen, die vegan essen, also Menschen, die überhaupt keine tierischen Produkte essen, auch nicht die vom lebenden Tier. Es ist sehr wichtig, dass unbedingt auf Vitamin B12 geachtet wird, in der Regel durch Supplemente, weil das einfach genauer zu dosieren ist. Es gibt zum Beispiel auch eine Vitamin B12-haltige Zahnpasta, darüber kann auch was aufgenommen werden, aber wir würden da tatsächlich immer für Nahrungsergänzungsmittel plädieren, einfach um das sicherer dosiert zu haben. Hier würde ich immer dafür sagen, nicht eine Tablette am Tag nehmen, sondern lieber niedriger dosiert und dann lieber über mehrere Portionen, weil über die aktive Aufnahme kann pro Mahlzeit immer nur eine bestimmte Menge Vitamin B12 aufgenommen werden. Die Alternative wäre, dass ich Riesenmengen nehmen müsste, also so, dass ich gleich in Tausenderbereich gehen, damit dann so 0,1 bis 1% überhaupt aufgenommen wird im Körper und der Rest verschwindet ins Klo. Also muss auch nicht sein.
Nee.
Also von daher Vitamin B12 auf jeden Fall, aber gut wäre es tatsächlich, das auf mehrere Mahlzeiten zu verteilen.
Das war jetzt bei vegan, ne?
Ja, und bei den vegetarisch essenden Menschen ist es eben so, es hängt sehr davon ab, wie gut sie vegetarisch essen? Sprich, wie gut kennen Sie sich aus? Wir sprechen ja auch manchmal von sogenannten Pudding-Vegetariern. Die essen zwar kein Fleisch und die essen vieles nicht, aber sie essen auch kein vernünftiges Essen, sondern wie gesagt, Pudding, Kuchen, sonst wie. Man muss wirklich gucken, was isst man und ist wirklich genug B12 drin. Es gibt bestimmte B12-haltige Lebensmittel, also alles tierische, sage ich mal jetzt Milch, Eier und so weiter, da habe ich Vitamin B12 drin, weil man eben wissen muss, B12 wird von Bakterien produziert. Und wenn ich etwas habe, auch zum Beispiel Käse oder Joghurt oder so, da habe ich dann natürlich überall Vitamin B12 drin. Es gibt auch ein paar milchsauer produzierten Sachen, wie zum Beispiel Sauerkraut und so ein bisschen B12, aber das sind nicht ausreichende Mengen und es ist auch bisher nicht ganz wirklich klar, ob das vernünftig aufgenommen wird. Also auch wer vegetarisch isst und wenig Milchprodukte drin hat, sollte vielleicht mal grob gucken, ob die Zufuhrmengen passen. Wenn sie nicht, also die neuen Empfehlungen zum Beispiel der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sind darauf ausgelegt, dass es noch ausreicht mit dem Vitamin B12. Da ist dann halt 2 Portionen Milch am Tag dabei oder auch ein Ei die Woche dabei. Da passt es also noch. Aber man muss da schon mal genauer gucken. Und wie gesagt, wenn man sich unsicher ist, kann man auch gegebenenfalls mal einen Test beim Arzt machen lassen. Muss man leider selber bezahlen. Es gilt übrigens auch für die vegan lebenden Menschen. Die sollten auch einmal im Jahr einen solchen Test mal machen lassen. Aber so wahnsinnig teuer ist es dann auch wieder nicht.
Okay, genau, also brauche ich da einen Test für oder merke ich schon selbst irgendwie, ah, irgendwie weiß ich nicht, fühle ich mich schlapp, ich ist komisch, Verdauung funktioniert nicht. Also gibt es Anzeichen, wo man irgendwie sagt, ah ja, ich bräuchte jetzt schon
Nein,
was?
kann man so im Prinzip nicht sagen, weil die Symptome für Vitamin- und Mineralstoffmängel sind sehr, sehr unspezifisch. Das ist immer das Übliche, ne? Ich bin müde, ich bin unkonzentriert, ich kann dieses nicht und jenes nicht und ich fühle mich schlapp und sonst wie. Das ist alles viel zu unspezifisch. Das kann man so nicht machen.
Okay, ja,
Aber
jetzt.
man kann sich natürlich insgesamt mal sein Essverhalten angucken, mal gucken, was für Lebensmittel man drin hat. Es gibt zum Beispiel den Ernährungskreis oder man kann sich einfach die ganzen Lebensmittelgruppen vorstellen und sich mal überlegen, ob man wirklich aus allen Lebensmittelgruppen möglichst jeden Tag auch immer was isst.
Ja. Und wenn ich jetzt ein paar Sachen habe, wo ich sage, ah, da bin ich jetzt nicht so unterwegs, dann gehe ich mal zum Arzt und lass das checken, bevor ich mir jetzt irgendwas
Das
reinpfeife.
kann ich machen. Ich kann auch möglicherweise einfach mal, es gibt ja inzwischen diverse Apps und Programme und sonst was, die mir das Ganze mal ausrechnen und sagen, wo da was sein könnte. Dann kann ich zum Beispiel für den Test auch schon mal einen spezifischen Hinweis geben. Also ich habe mir das mal alles angeguckt und ich habe so den Eindruck, ich bekomme viel zu wenig Kalzium oder zu wenig Zink oder zu wenig Vitamin B12. Und dann kann ich das durchaus mal machen. Ich kann aber auch einfach mal proaktiv eine Ernährungsberatung aufsuchen. Das ist zum einen nicht besonders teuer und wenn ich grundsätzlich schon mal Probleme habe, kann mir so eine Ernährungsberatung auch vom Arzt verschrieben werden.
Alternativ könnte auch das Angebot der Heimatkrankenkasse nutzen. Sie haben zum Beispiel einen Online-Kurs zum Thema gesunde und ausgewogene Ernährung im Angebot. Wie sieht die eigentlich aus, so eine ausgewogene Ernährung? Könnt auch mal aufschreiben, was du so den Tag, die Woche über esst und euch dann Feedback dazu einholen. Kosten könnt ihr euch erstatten lassen. Als Versicherte der Heimatkrankenkasse habt ihr Anspruch auf bis zu 2 Präventionsmaßnahmen. Bis zu 200 Euro schießt euch die Heimatkrankenkasse pro Jahr dazu. Ihr könnt auch bei der Kasse anrufen und die Möglichkeiten für eine individuelle Ernährungsberatung abklopfen und einen Termin vereinbaren. Wenn ihr dann so eine Einzelernährungsberatung mit einem qualifizierten Ernährungsberater in Anspruch genommen habt, einfach im Anschluss die Rechnung einreichen und ihr bekommt den, wichtig, vorher bereits bewilligten Betrag zurück. Ja, mehr dazu findet ihr in den Shownotes, wie ihr das kennt. Jetzt wird einem ja auch häufig mal, ob es nun im Geschäft ist oder auf dem Handy, bei Social Media, irgendwas vorgeschlagen, es scheint nicht die Sonne, du brauchst auf jeden Fall eine Tablette. Was gibt's denn überhaupt auf dem Markt? Kann man das gruppieren, was für
Ja,
Nahrungsergänzungsmittel es gibt?
man kann das durchaus gruppieren. Zum einen haben wir Vitamine und Mineralstoffe. Das sind Stoffe, die der Körper unbedingt benötigt. Ja, die sind lebenswichtig für uns. Und da gibt es auch bestimmte Mengen, die man nehmen sollte, wobei man also insgesamt aufnehmen sollte, ne? Über die Nahrung, über Getränke und notfalls, denn wenn ein Defizit besteht, auch noch durch eine Ergänzung zusätzlich. Aber die Produkte, die wir am Markt haben, die sind in der Regel heutzutage viel, 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 viel höher formuliert. Also die enthalten viel höhere Dosierungen, als eigentlich nötig ist bei vielen dieser Sachen. Ganz einfach deswegen, weil ihnen auch Wirkungen zugeschrieben werden, sehr häufig, gerade in den sozialen Medien, die überhaupt nicht der eigentlichen Zweckbestimmung, nämlich eine Lücke beim Essen zu schließen, entsprechen. Stattdessen werden dann Wunderversprechen gemacht und dann wird die Schulleistung besser und meine Konzentration steigt und ich kann wieder 10 Treppen auf einmal steigen, ohne außer der Puste zu geraten oder sonst was. Also die Versprechungen sind meistens viel mehr, als eigentlich erlaubt ist.
Ja, was ist denn mit so einem Immunbooster oder Abwehraktiv?
Ja, es klingt immer wunderbar. Gerade so in der Erkältungszeit wird das besonders promotet. Tatsächlich ist es aber so, dass die eingesetzten Vitamine und Mineralstoffe, da braucht man nur winzige Mengen von. 15% dessen, was am Tag im Prinzip empfohlen wird, reicht, um eine Aussage zu treffen für ein normales Immunsystem. Also ich darf nicht sagen, stärkt das Immunsystem, ich darf nicht sagen, unterstützt, sondern einfach nur für ein normales Immunsystem.
Okay, ja.
Also ganz, und das heißt nicht, dass wenn ich jetzt mehr davon nehme, dass das deswegen mein Immunsystem durch die Decke schießen, alles ganz toll wird. Und gerade bei diesen ganzen Immunboostern, vor allen Dingen, wenn wir das um irgendwelche Drinks haben, so heiße Drinks, die so gut sind in der Erkältungszeit, wenn man ein bisschen innerlich warm werden will, immer darauf achten, die können ganz, ganz, ganz viel Zucker enthalten. Und das steht nicht drauf ohne weiteres. Also in den Nährwertangaben muss bei Nahrungsergänzungsmitteln nichts über den Zucker- oder Fettgehalt draufstehen oder auch zu den Kalorien. Aber Sie fragten ja, welche Gruppen es noch gibt. Außer den Vitaminen und Mineralstoffen haben wir natürlich ganz viele Pflanzenstoffe da drin. Bei den Pflanzenstoffen ist es sehr schwierig, weil da werden vor allen Dingen sehr häufig Pflanzenstoffe, wir sagen Botanicals in diesem Fall dazu, eingesetzt, die auch aus der Medizin kommen, also traditionelle Heilmittel beispielsweise. Die müssen aber in einer Dosierung eingesetzt werden, die unterhalb der pharmakologischen Dosis liegt. Das heißt, die dürfen keine Arzneiwirkung haben. Die sind also viel niedriger dosiert. So, und man sieht nur, oh, da ist Ginkgo drin oder da ist Johanniskraut drin oder da ist, ich weiß nicht was drin, und denkt, hey, das ist ja ganz toll, natürliche Medizin. Aber das ist so nicht. Die Wirkung darf gar nicht da sein, weil Nahrungsergänzungsmittel ergänzen nur die Ernährung. Und ganz ehrlich, mir fehlt völlig der Glaube, warum mir ausgerechnet Ginkgo oder Lavendel oder Rhodiola in meinem Essen fehlen sollte.
Okay.
Oder Haifischknorpelextrakt, das ist auch besonders schön. Oder Grünlippmuschelextrakt. Da fehlt mir echt der Glaube, dass das wirklich wichtig sein soll. Wie gesagt, wenn das promotet wird für, was weiß ich, gegen Arthrose oder sonst wie, dann habe ich eine krankheitsbezogene Werbung und die ist für Lebensmittel verboten. Also von daher macht es eigentlich gar keinen Sinn, diese Sachen einzusetzen. Aber der Trick dahinter ist dann, stattdessen wird dann zusätzlich Vitamin C beispielsweise diesem Produkt zugefügt. Und dann darf ich wieder sagen, Vitamin C für normale Knochen
Um es
bei
richtig
der Bewerbung
einzuordnen,
nicht.
also Pflanzenstoffe, die Sie angesprochen haben, sind jetzt pauschal überflüssig oder sagen Sie, da muss man auch drauf gucken, was da genau, oder wie verstehe ich das?
Im Prinzip ja. Denn Pflanzenstoffe sind ja keine Bausteine, wie sie in unserem Essen wichtig sind. Und wenn ich von der Definition ausgehe, Nahrungsergänzungsmittel zur Ergänzung der Ernährung, also um fehlende Bausteine in meinem Essen zu ersetzen, dann kann es sich um Fettsäuren handeln, also um Fette handeln, es kann sich um Eiweißbausteine handeln, es kann sich um Kohlenhydratbausteine handeln, um Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente. Aber es gibt keine Empfehlung, dass ich jeden Tag 10 Gramm Brennnesseln essen muss oder 7 Gramm Knoblauch oder sonst was. Und von daher passen die Pflanzenstoffe in das Konzept eines Nahrungsergänzungsmittels eigentlich nicht richtig rein. Aber es gibt keine entsprechenden gesetzlichen Regelungen. Es gibt keine Positivliste, wo drin steht, was man alles in ein Nahrungsergänzungsmittel reintun darf. Und von daher wird einfach mal ausgetestet, bis es verboten wird. Also Beispiel war zum Beispiel CBD. CBD haben sie erstmal versucht, in Nahrungsergänzungsmittel reinzukriegen. Inzwischen ist klar, das wäre eine neuartige Zutat. Das darf in Nahrungsergänzungsmitteln und überhaupt in Lebensmitteln nicht eingesetzt werden. Dafür bräuchte es erst eine Zulassung, eine Sicherheitsprüfung vorab.
Gilt das auch dann für Algenprodukte?
Algen.
Ja.
Nein, Algen in dem, ja, jein, sagen wir es mal so. Algen sind normale Lebensmittel. Auch Mikroalgen wie Spirulina oder Chlorella sind ganz normale Lebensmittel. Die werden seit Jahrzehnten, Jahrhunderten wahrscheinlich traditionell verwendet. Sie dürfen natürlich ganz normal in Nahrungsergänzungsmitteln drin sein. Mir stellt sich nur die Frage, warum müssen das Nahrungsergänzungsmittel sein? Warum können das nicht ganz normale Lebensmittel sein? Ja, aber eigentlich brauche ich nicht Spirulina in Tablettenform oder als Pressling oder sonst wie. Nichtsdestotrotz können natürlich Nahrungsergänzungsmittel mit Spirulina durchaus eine Quelle beispielsweise von Chlorophyll sein. Sie können unter Umständen auch eine Quelle von bestimmten Mineralstoffen sein, aber nicht, weil das natürlicherweise in diesen Algen enthalten wäre, sondern weil die in einer Nährlösung gezüchtet werden. Sprich, die Algen werden sozusagen angereichert, um nachher als Nahrungsergänzung zu fungieren.
Sagen Sie denn jetzt, dass es einfach nur, naja, Quatsch ist und nicht so viel bringt oder, wie Sie jetzt auch schon gesagt haben, dann auch gesundheitsgefährdend sein kann?
Also es gibt tatsächlich auch Produkte, die gesundheitsgefährdend sind. Wir haben ja nicht nur diese Produkte, wo Pflanzenstoffe drin sind, aber wir haben sehr viele Produkte, die immer wieder auftauchen, die sich als natürliche Nahrungsergänzungsmittel präsentieren, auch Pflanzenstoffe enthalten, aber wo dann illegale pharmakologische Substanzen zugesetzt sind. Also es sind vor allen Dingen Produkte, die sich an Libido oder Potenzsteigerung orientieren oder Produkte für Sportler, Produkte Anti-Aging. Da sind dann tatsächlich Wachstumsprodukte. Es gibt gerade so ein tolles Öl am Markt als Nahrungsergänzung. Das soll dazu führen, dass Erwachsene glatte 10 cm noch wachsen können. Ich meine, man muss es erstmal überhaupt glauben, aber diese reine Natürlichkeit ist einfach nicht gegeben. Vermutlich ist da illegalerweise ein Hormon untergemischt in diesem Öl. Also solche Produkte haben wir auch eine ganze Menge am Markt. Aber es gibt auch natürlich noch weitere Sachen. Einige setzen Koffein zu oder Carnitin oder Taurin, also Sachen, die wir aus Energy-Drinks kennen beispielsweise, werden dann zugesetzt. Es ist nicht verboten, es darf gemacht werden, aber man muss eben auch sehen, dass wir irgendwann zu hohe Dosierungen haben können. Wenn da sehr, sehr viel Koffein drin ist, ist das ein Problem. Und wenn ich Koffeintabletten nehme, oder Koffeinbonbons habe, dann kann ich die natürlich in 0, nix weglutschen. Das ist was anderes, als wenn ich jetzt irgendwie 10 Kaffee hintereinander trinken müsste.
Also ich höre ja daraus, dass man auch so ein bisschen auf den gesunden Menschenverstand sich verlassen sollte bei solchen Sachen.
Ja, das ist sicherlich ganz wichtig. Man, alles, was zu schön klingt, um wahr zu sein, Finger weg.
Aber gibt es
Sehr,
da.
sehr kritisch gucken auf alle Zutatenlisten zum Beispiel.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen, gibt es da auch so eine Checkliste, auch vielleicht von der Verbraucherzentrale, wo man nachgucken kann, ob das nun Quatsch ist, gut ist, kritisch beäugt wird oder.
Ja, definitiv. Es gibt eine Plattform der Verbraucherzentralen, die heißt Klartext-Nahrungsergänzung.de. Und auf dieser Plattform, da finden Sie tatsächlich Checklisten, was muss ich alles beachten, wenn ich beispielsweise mehr Nahrungsergänzungsmittel kaufen möchte. Wenn ich glaube, ich brauche eins, da stellen wir Ihnen Fragen, wo, was soll es tun, was erwarten Sie sich davon, dass Sie einfach so eine Checkliste einfach mal abarbeiten können, um dann zu sehen, was für Sie Sinn macht und was Sie kaufen können, wo Sie es kaufen können, was Sie vorab klären müssen. Denn beispielsweise, wenn Sie regelmäßig Medikamente nehmen oder regelmäßig Ihnen Blut abgenommen wird für irgendwelche Untersuchungen, dann können Nahrungsergänzungsmittel diese Werte beeinflussen. Sie können auch die Wirksamkeit von Medikamenten beeinflussen. Und das muss dann vorab im ärztlichen Gespräch oder in der Apotheke geklärt werden. Also alle diese Hilfen, die geben wir Ihnen auch. Auch Fragen zum Beispiel, was ist, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist bei Nahrungsergänzungsmitteln? Macht das was aus? Bei einigen macht es was aus, bei anderen macht es nicht so viel aus. Also alle solche Hinweise auch zur richtigen Lagerung. Auch wie sie damit umgehen können, dass beispielsweise sich der Urin dadurch verfärben könnte, dass der Kot eine andere Farbe bekommen könnte. Alle solche Fragen beantworten wir Ihnen tatsächlich auf dem Portal. Und wie gesagt, jede Menge Checklisten, auch damit Sie wissen, wie Sie zum Beispiel in ein Arztgespräch reingehen können damit.
Ich habe es schon rausgehört, dass es ja immer mehr auf dem Markt gibt, was Nahrungsergänzungsmittel angeht. Gibt es dazu auch immer mehr Fragen bei Ihnen? Also merken Sie das, dass da was passiert?
Ja und nein. Ja, insofern, dass wir das anhand der Zugriffszahlen sehen. Wenn ich unser Portal angucke, wir haben derzeit im Schnitt 20.000 Zugriffe pro Tag. Damit sehe ich also, dass das ein großes Nachfragethema ist. Und dadurch, dass wir natürlich eine sehr, sehr große Vielzahl von Texten inzwischen haben, werden viele Fragen auch vorab beantwortet. Aber gerade wenn es um Fragen geht zu konkreten Produkten, da bekommen wir natürlich tatsächlich immer regelmäßig welche. Also es ist so, dass wer über dieses Portal beispielsweise Fragen stellt, da wird dann immer geguckt, aus welchem Bundesland derjenige kommt und die Verbraucherzentrale beantwortet dann die Frage. Also alles, was aus NRW kommt, beantworten wir in NRW. Und ich kann sagen, dass fast ein Drittel aller Fragen, die wir bekommen, dazu führt, dass wir entsprechende Produkte entweder abmahnen oder an die Lebensmittelüberwachungsbehörden geben. Das heißt also, wir kriegen wirklich die harten Fälle sozusagen schon. Und Das ist natürlich einerseits sehr, sehr gut, aber es zeigt eben auch andererseits, was für viele problematische Produkte oder Produkte mit problematischer Werbung verkauft werden. Wir müssen halt sehen, dass im Gegensatz zum normalen Onlinehandel, wo Lebensmittel nur eine untergeordnete Rolle spielen, es gerade bei Nahrungsergänzungsmitteln so ist, dass zwischen einem Viertel und einem Drittel aller Produkte im Internet bestellt werden. Da wird also gar nicht mehr so sehr in den Drogeriemarkt oder Supermarkt oder sonst wie gegangen, sondern es spielt eine ganz wichtige Rolle der Interneteinkauf. Und da habe ich nicht nur die großen Plattformen, sondern vor allen Dingen auch viele kleine Start-ups haben ja ihre eigenen Shops.
Aber
Und das ist natürlich schwer zu überwachen.
Lebensmittelüberwachung, also da weitergeleitet zu haben, das klingt jetzt auch schon wirklich nicht nach, oh, das war mal ein kleiner Spaß so ungefähr, ne?
Nein, das ist auch kein kleiner Spaß. Es gibt ganz klare Gesetze, an die man sich halten muss und daran muss sich auch jeder Online-Händler halten. Und es fängt schon damit an, wenn ich im Internet keine Zutatenlisten sehe, wenn die Allergene nicht gekennzeichnet werden, wenn es keine klaren Nährwertangaben gibt, also wie viel von den beworbenen Stoffen drin sind oder wenn diese Produkte auch viel zu hoch dosiert sind. Oder was wir gerade bei vielen kleinen Startups auch sehen, dass die sich gerne an asiatischen Pflanzenstoffen bedienen, die aus der traditionellen chinesischen Heilkunde kommen. Das sind aber sehr häufig Stoffe, die in Europa gar nicht zugelassen sind, die hier als neuartig gelten, für die es keine Sicherheitsprüfung gibt.
Jetzt haben wir genug über die bösen Buben gesprochen. Lassen Sie uns auf die positiven Sachen gucken. Also, Sie haben es schon angesprochen. Wenn man stillt, wenn man in der Schwangerschaft ist, da kann das durchaus Sinn machen. Was sind positive
Ja,
Fälle? Also, was macht daran Sinn?
fang vielleicht einfach erstmal mit der Schwangerschaft
Ja.
an. Es ist so, dass natürlich ein Teil der Schwangerschaften ungeplant ist. Das ist schon mal ein gewisses Problem. Wir haben keinen ganz ausreichenden Folsäurestatus. Also, das ist eines der B-Vitamine, das unheimlich wichtig für die Zellentwicklung, für die Entwicklung des Fötus ist. Wir haben keinen befriedigenden Status, was junge Frauen angeht. Das hängt einmal natürlich mit der Ernährung zusammen. Das hängt aber auch damit zusammen, dass die Pille ein Vitaminräuber ist. In diesem Fall. Also eigentlich müsste man die Pille immer schon gleichzeitig mit Folsäure einnehmen. Aber wenn man schwanger werden will, wenn man das weiß, sollte man unbedingt zu dem Zeitpunkt, wo man beschließt, dass man gerne schwanger werden möchte, schon anfangen mit Folsäure. Das sind bestimmte Mengen, da gibt es besondere Produkte. Es gibt auf unserer Internetseite auch extra Empfehlungen, was man da machen soll. Das sollte man schon vor Schwangerschaftsbeginn nehmen und dann noch mindestens das erste Trimester, teilweise auch noch weiter. Das klärt man dann am besten im Arztgespräch, was da sinnvoll ist. Es gibt auch noch weitere Stoffe, zum Beispiel für die Schwangerschaft. Das ist dann zum Beispiel das Jod, was geguckt werden müsste. Unter Umständen sind es auch Omega-3-Fettsäuren. Hängt immer so ein bisschen ab von dem, wie man auch isst. Und bei der Schwangerschaft, wenn man ungeplant schwanger geworden ist, dann ist es zum Beispiel wichtig, dass man so mit Schwinger, so wie man das weiß, mit höheren Mengen Folsäure einsteigt, als man es machen würde, wenn es geplant gewesen wäre. Ich hatte vorhin schon mal gesagt gehabt, dass zum Beispiel ab einem gewissen Alter, so 60, 65, die Haut nicht mehr so gut ist in der Produktion von Vitamin B12. Wir haben viele ältere Menschen, die haben unbemerkt eine Magenschleimhautentzündung. Dann wird ein bestimmter Faktor nicht mehr produziert, um Vitamin B12 in den Körper aufzunehmen. Auch das ist zum Beispiel ein Punkt, wo man bei SeniorInnen unbedingt darauf achten muss. Und da gibt es natürlich weitere. Wenn wir über das Vitamin D reden, sind es zum Beispiel die Menschen, die mit Ganzkörperbedeckung unterwegs sind, die praktisch nie draußen sind oder ähnliches. Auch da muss vielleicht mal der Vitamin D-Status überprüft werden. Im Normalfall sollte es reichen, sich draußen den ganzen Sommer schön zu bewegen, natürlich mit entsprechendem Sonnenschutz, aber auch mal ohne Sonnenschutz rauszugehen, also keinen Sonnenbrand riskieren. Aber dann wird es im Körper gespeichert über den Sommer hinweg und hilft einem dann auch über den Winter. Aber wie gesagt, je älter die Menschen werden, desto schlechter ist das und desto schwieriger ist das.
Ja.
Dann hatte ich vorhin schon mal angesprochen, wer eine Gewichtsreduktion gerade macht, also wer diätet, wer weniger als 1200 Kalorien isst, für den wird es extrem schwer, sich vernünftig mit Mikronährstoffen zu versorgen. Da macht es dann zum Beispiel auch Sinn, so ein Multi A bis Z für eine gewisse Zeit während dieser Diät einzunehmen. Dann haben wir zum Beispiel viele Sporttreibende, die unbedingt der Meinung sind, dass sie Magnesium brauchen. Tun sie nicht.
Nein,
Es
echt
hilft auch
nicht.
nicht gegen Waden. Nein, es hilft auch nicht gegen Wadenkrämpfe, aber es hilft im Kopf.
Echt? Ich hab das so, für mich ist das so eingebrannt von wegen, damit du keinen Krampf kriegst oder du hast einen Krampf, dir fehlt Magnesium.
Ja, ich weiß, das hält sich auch überall
Okay.
tatsächlich, dieses Gerücht. Aber es gibt ja entsprechende Studien, die zeigen, dass es eben nicht so ist. Nichtsdestotrotz ist es für Sportler wichtig, sehr pflanzenbetont zu essen, damit man eben auch natürlich ausreichend Magnesium bekommt. Aber da sind dann auch entsprechende Mineralwässer oder sowas hilfreich. Aber es ist eben tatsächlich nicht so, dass der Krampf ein Magnesiummangel ist, sondern der Krampf ist eine Überlastung des Muskels.
Ja, und ich dachte jetzt nämlich, Magnesium hilft, dann hilft's dem.
Nein, tut er nicht.
Okay.
Ich versuchte gerade ein vernünftiges Beispiel zu
Ja, okay.
kriegen, aber das fällt mir jetzt nicht so ein. Nein, also es ist einfach so, Magnesium hilft nicht gegen den Krampf, aber bei manchen Menschen ist es natürlich so, dass es einen gewissen Placebo-Effekt. Das haben wir häufig bei Nahrungsergänzungsmitteln. Und man muss ganz ehrlich sagen, sehr, sehr viele Sporttreibende brauchen das für ihren Kopf, auch im Leistungssportbereich, im Profisportbereich. Und die entsprechenden ErnährungsberaterInnen, zum Beispiel an den Olympiastützpunkten, die tun alles, um sozusagen die Gefahren abzuwehren. Aber wenn die das für ihre Psyche brauchen, dann ist das manchmal einfach so.
Aber Sie können ja jetzt nicht sagen, dass das alles Quatsch ist, dass das da im Regal bei der Drogerie oder so steht. Ist es das?
Nee, für bestimmte Menschen ist manches
Okay.
sinnvoll.
Also für
Man
Ältere beispielsweise, die jetzt nicht mehr alles so essen, dass da Magnesiumtablette schon sinnvoll sein kann.
Ja, und wir müssen einfach ganz klar sehen, wenn Sie sich zum Beispiel das Produkt so Frauenvitamine und Isoflavone und sowas angucken, das ist etwas, was immer angepriesen wurde gegen Wechseljahrbeschwerden. Aber die Evidenz dafür, also die wissenschaftliche Beweislage, die ist eine Katastrophe. Deswegen dürfen solche Aussagen auch nicht getroffen werden. Und wenn Sie sich diese Isoflavonprodukte im Regal angucken, dann werden Sie feststellen, dass die alle noch zusätzlich B6 oder sowas enthalten. Also Vitamine, für die man sagen soll, für ein normales Nervensystem. Auch nicht zur Stärkung oder sonst wie oder gegen irgendwelche Beschwerden, sondern es werden immer solche Aussagen getroffen. Aber alles, was mit Wechseljahrbeschwerden zu tun hat, werden Sie auf diesen Produkten nicht mehr stehen finden. Also es
Okay.
steht da nicht mehr drauf auf diesen Produkten, auch wenn viele Influencer Ihnen das vielleicht noch behaupten.
Okay, ja, das ist ein anderes Thema. Aber auch so Vitamin C, ich bin irgendwie krank und brauche Vitamin C, dann stärkt das nicht mein Immunsystem.
Vitamine und Mineralstoffe helfen immer dann, wenn Sie einen Mangel haben.
Ja.
Also wenn Sie insgesamt unterversorgt sind, dann wird es Ihnen natürlich helfen. Wenn Sie nicht unterversorgt sind, sondern gut essen im Allgemeinen, dann wird es Ihnen nicht helfen. Ein bisschen anders ist es beim Zink. Da hat man festgestellt, wenn man sehr hochdosiertes Zink nimmt, dass man die Erkrankungsdauer bei Erkältung um ungefähr einen halben Tag verkürzen kann. Also statt 7 Tage noch 6,5 Tage. Aber die Zinkdosis ist so hoch, dass wir schon im Arzneimittelbereich sind eigentlich.
Wäre jetzt auch die andere Frage, kann man auch zu viel nehmen?
Ja, definitiv. Vor allen Dingen bei den fettlöslichen Vitaminen und bei den Mineralstoffen kann das ein Problem sein. Es gibt Höchstmengenempfehlungen für Nahrungsergänzungsmittel des Bundesinstituts für Risikobewertung. Die haben mal wissenschaftlich ermittelt, wie hoch maximal Nahrungsergänzungsmittel dosiert sein sollen, damit sie gefahrlos für Menschen ab 15 Jahren eingenommen werden können. Diese sind aber bisher nicht verpflichtend. Es wird an gesetzlichen Höchstmengen für Vitamine und Mineralstoffe in Europa gearbeitet. Also rein theoretisch schon seit 2012 wird daran gearbeitet. Aber jetzt hat das mal wieder Fahrt aufgenommen und wir hoffen, dass wir tatsächlich in 2025 entsprechende Höchstmengen mal haben. Insbesondere bei den fettlöslichen Vitaminen A, D, E und K kann es zu Vergiftungserscheinungen führen, weil der Körper diese Vitamine speichert im Fettgewebe. Und wenn ich regelmäßig zu viel nehme, dann ist das ein Problem. Gerade Vitamin A ist zum Beispiel für Schwangere wiederum ein Problem, weil damit der Fetus vergiftet werden kann. Also Vitamin A und Schwangerschaft geht gar nicht, beispielsweise. Beim Vitamin D kann es auch passieren, dass es dann zu entsprechenden Beschwerden, Intoxikationen und ähnlichem kommt. Bei vielen kommt es nachher zu Leber- oder Nierenproblemen dadurch. Und es gilt eben auch für bestimmte Mineralstoffe. Das gilt insbesondere zum Beispiel für Fluor, das gilt für Selen, weil das welche sind, die ganz, ganz nahe sind zwischen Gut und Böse in der Aufnahmemenge. Auch beim Magnesium haben wir sowas zum Beispiel. Da heißt die Empfehlung, nicht mehr als 250 Milligramm am Tag nehmen und möglichst in mehreren Portionen. Einfach deswegen, weil ab dieser Menge bei sehr, sehr vielen Menschen es zu Magen-Darm-Problemen kommt. Und wenn ich mir kurz vor einem Fußballspiel noch 250 Milligramm Magnesium reinpfeife und dann so richtig schön körperlich aktiv bin und anschließend die ganze Zeit Magengrummeln habe, ist das meiner Leistung sicherlich nicht sehr zugetan.
Das stimmt. Ja. Wo Sie gerade nochmal Sport ansprechen, fällt mir noch Eiweißpulver ein, ne, für das Fitnessstudio.
Ja, was wollen Sie erreichen damit? Was soll das Eiweiß können?
Da
Soll das Muskel aufbauen?
steht,
Das
glaube
heißt,
ich,
ich nehme
drauf,
am Tag,
oder?
ja, so ein bisschen. Also es steht nicht drauf zum Muskelaufbau, aber man kann es so verstehen, was da oft drauf steht, ja. Also ohne Schweiß kein Preis. Also einfach nur Eiweißpulver schlucken und die
Ja,
Muskeln
gut.
wachsen geht schon
Ja,
mal
ja,
gar
ja.
nicht. Ne? Also ich muss auch was dafür tun. Das heißt, ich muss dem Muskel einen Wachstumsanreiz setzen, sprich, ich muss ihn arbeiten lassen, sonst wächst er auch nicht. So, und wenn ich jetzt ein tägliches Muskelwachstum von 2 Gramm vielleicht schaffe, dann brauche ich auch keine 50 Gramm extra Eiweiß. Also in der Regel reicht es tatsächlich aus, wenn ich etwas eiweißbetonter esse. Das kann ich sogar schon als mit reinen Pflanzen, mit Hülsenfrüchten, mit Nüssen. Aber es reicht eben auch aus, was weiß ich, 2 Löffel Quark extra oder ein Joghurt extra oder Milch oder sowas Ähnliches zu nehmen. Also ich brauche dieses Eiweißpulver nicht. Viele Menschen nehmen aber gerne Eiweißpulver, weil es sie sättigt. Und das ist eben eine Eigenschaft von Eiweiß. Eiweiß sättigt gut. Deswegen mögen das manche. Und es ist natürlich auch so mega bequem, ne?
Greife ich denn dann lieber zur Brausetablette oder zur Kapsel oder gibt es da eigentlich einen Unterschied oder eine Empfehlung?
Nein, es gibt keine wirkliche Empfehlung. Allerdings Menschen, die an Bluthochdruck leiden, die sollten nicht zu Brausetabletten greifen. Weil Brausetabletten enthalten eine ganze Menge Natrium und das kann sich negativ auf den Blutdruck auswirken. Also die sollten lieber auf Kapseln oder Ähnliches zugreifen. Ich würde auch im Prinzip von Tropfen abraten, weil Tropfen nicht genau genug dosiert werden können.
Okay.
Aber ansonsten macht es ziemlich wenig Unterschied, ob Sie im Drogeriemarkt oder in der Apotheke kaufen. Sie können gerade bei Vitaminen und Mineralstoffen eigentlich immer nach dem Preis gehen.
Okay.
Worauf man gucken sollte, ist auf den Verpackungen, wie viel da drin ist tatsächlich. Es müssen immer Prozentangaben gemacht werden. Produkte, wo überall einmal durch 100% steht, sind in der Regel ausreichend. Da man ja normalerweise auch noch isst, wenn ich also eigentlich gut esse, aber meine, ich müsste mir vielleicht trotzdem noch ein bisschen was gönnen zusätzlich, dann würde es auch reichen, solche mit 100% ausgeschilderten Produkte nur jeden zweiten Tag zu nehmen.
Also Nahrungsergänzungsmittel können bei Menschen in bestimmten Lebenslagen durchaus sinnvoll sein. Vorm Kauf einmal kurz nachdenken, im Zweifel bei der Verbraucherzentrale gucken, was da so steht, oder den Arzt fragen. So würde ich sagen, fassen wir es am Ende ganz gut zusammen, oder?
Ja, ich denke, das gibt das Wesentliche her. Ganz wichtig, Kopf einschalten.
Ja, und nicht alles glauben, was man irgendwo erklärt bekommt, ne?
Genau, und das ist eben das, gerade wenn wir im Influencer-Marketing sind, dass da sehr, sehr viel auf den Bauch abzielt, dass da Lebenssituationen geschildert werden, in denen man sich wiederfindet und dann immer behauptet wird, dass dafür die perfekte Lösung gefunden wurde.
Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Vielen Dank, dass ich Ihnen da mal einiges zu erzählen durfte.
Ja, ich weiß jetzt Bescheid. Mit meinem Abwehrbooster muss ich vorsichtig sein.
Ja, Obst und Gemüse sind da oft hilfreicher.
Ja, glaube ich. Ja, aber ist ja Kopfsache, ne? Ist ja so für den Kopf. Mir geht's.
Das stimmt.
Ja.
Auf der anderen Seite, Tabletten schmecken auch nicht.
Ja, das ist richtig. Ja, gut. Ja, da haben Sie recht. Alles klar. Vielen Dank. Machen Sie es gut.
Gerne, bis dann.
Tschüss.
Fitmacher. Der Gesundheitspodcast der Heimatkrankenkasse.